Willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Klima und Kohle, dem Campus Talk. Thema heute soll die Kernfusion sein, also die Frage nach einer im menschlichen Ermessen unerschöpflichen Energiequelle, nachdem wir jetzt ja vor kurzem die letzten drei Kernkraftwerke in Deutschland abgeschaltet haben mit der erwartbaren politischen Debatte, die in solchen Fällen immer entsteht. Ich denke, sich dann auch schnell wieder beruhigen wird, dass man zu anderen Themen übergehen kann. Und ja, die Folgediskussion, die man jetzt eigentlich anschließen sollte, und natürlich ist sie auch politisch wieder aufgeworfen worden. Wie ist das denn mit der Kernfusion, also das, was die Sonne macht? Ist das nicht eine Energiequelle, die wir als Menschheit nutzen sollten? Im Moment können wir es noch nicht. Also das ist die einzige Kraft im Universum, die wir noch nicht industriell im Einsatz haben. Alles andere nutzen wir ja schon. Die elektromagnetische Energie zur Stromerzeugung. Wir haben die Kernspaltung in den Kernkraftwerken. Aber Kernfusion, das ist doch die Zukunft. Wo stehen wir da? Wo geht die Reise hin? Das will ich jetzt heute mal in dieser Folge diskutieren. Und wenn wir über Kernfusion sprechen, bleiben wir vielleicht ganz kurz noch bei der Kernspaltung. Denn da gab es ja in einer der letzten Sendungen eine Rückfrage oder einen doch ganz interessanten Kommentar aus der Hörerschaft, was die Folgekosten angeht. Denn durch den Ausstieg aus der Kernenergie in Deutschland ist es ja so, dass wir trotzdem Folgekosten haben. Da war eine ganz, ganz spannende Rechnung, dass man mal abschätzt, wie hoch denn allein die Personalkosten sind für die nächsten Jahrtausende. Wenn wir sagen, irgendeiner muss ja das Endlager betreuen und sollte da sitzen und gucken, dass da kein Blödsinn passiert. Fand ich eine ganz spannende Rechnung. Ich glaube, das war eine Diskussion auf dem Discord-Server von Evosonic. Das mal hochzurechnen, da kommt man natürlich sehr schnell auf Milliardenkosten. Bei solchen Rechnungen muss man natürlich aufpassen, da kommt natürlich kommen so Aspekte wie Inflation und sowas, die spielen irgendwie eine ganz andere Rolle. Also ich glaube, alles, was über einen Zeithorizont von mehr als 30 Jahren hinausgeht, ist lohntechnisch, glaube ich, nicht darstellbar, auch wenn das vielleicht Milliardenkosten sind. Aber man kriegt bei solchen Rechnungen, wie gesagt, ein Gefühl, dann kann man mal selber mal ausrechnen, wenn man sagt, wenn ein Mensch, der dann da 8 Stunden lang sitzt, im Dreischichtbetrieb 2000 Euro im Monat verdient, Stand heute, also mal ohne Lohnsteigerung, und das für die nächsten 10.000 Jahre, wir brauchen 3 Personen, die da im Schichtbetrieb arbeiten, Urlaub, Krankheit etc. lassen wir auch mal weg, dann kommt man schon sehr schnell auf Millionen und Milliardenbeträge. Tatsächlich die Anforderungen an solche Endlager, das kommt ja noch dazu, die sind noch gar nicht erfüllt. Es gibt weltweit kein echtes Endlager, auch wenn Finnland jetzt sagt, oder Schweden, wir haben jetzt ein erstes Endlager gefunden für unseren Atommüll. Ja, vielleicht ist es doch nur ein Zwischenlager, wird sich zeigen, denn ob das für 10.000 Jahre reicht oder selbst für 100 Jahre. Also auch da hilft immer so der Blick immer in die Vergangenheit. Wie war es so die letzten 100 Jahre? Wie sah die Welt vor 100 Jahren aus? Im Jahr 1923, das war ein recht wildes Jahr in Europa, vor allem auch in Deutschland. Und ja, ich glaube, dann versteht man so ein bisschen die Dimension, worauf wir da eigentlich einlassen, dass wir da ein Erbe schaffen für die nachfolgenden Generationen. Wichtig in dem Zusammenhang vielleicht zu erwähnen, mal die harten Zahlen, die wir tatsächlich heute schon haben. Also das Bundesministerium für Umwelt, was ja auch für die nukleare Sicherheit verantwortlich ist, zahlt heute schon jährlich rund 1 Milliarde Euro pro Jahr für die Endlagerung in Deutschland. Und das sind auch Ewigkeitskosten, ähnlich wie wir das im Ruhrgebiet kennen, für das Ende der Steinkohle. Auch da haben wir Ewigkeitskosten in der Höhe von rund, ich glaube, das sind 200 Millionen im Jahr. Aber diese 1 Milliarde Euro pro Jahr für die Endlagerung oder Zwischenlagerung, Endlagerung ist es ja auch noch nicht. Gorleben ist ja kein Endlager. Und das wird finanziert aus Steuergeldern. Also das muss man sich immer im Hinterkopf behalten. Durch den Ausstieg aus der Kernenergie sind wir noch nicht raus aus der Verantwortung. Wir müssen noch den Rückbau der letzten Kernkraftwerke, die wir in Deutschland haben. Auch das wird noch viel Zeit und Geld kosten. Rund 1 Milliarde Euro pro Gigawatt schätzt man grob für den Rückbau von diesen Kernkraftwerken. Und dann haben wir halt noch die Lagerungskosten, derzeit 1 Milliarde Euro pro Jahr. Also von daher sehen wir, dass wir ausgestiegen sind. Sage ich jetzt aus meiner Sicht eines Physikers, eines Energietechnikers, ist gut. Weltweit passiert auch nicht viel, ein bisschen was. Europa baut derzeit noch, oder in Europa werden derzeit 2 Kernkraftwerke gebaut. Eins ist jetzt ans Netz gegangen, ein großes in Finnland, das jetzt den kommerziellen Betrieb angelaufen hat, oder da ist der kommerzielle Betrieb losgegangen. Naja, und deutliche Verzögerung, deutlich teurer. Das Geld muss erstmal wieder reingeholt werden. Aber weltweit sind, ich glaube, das sind 14 Reaktorblöcke, die derzeit im Bau sind. Und ein Kernkraftwerk besteht aus mehreren Blöcken. Also sind jetzt nicht 14 Kernkraftwerke, sondern 14 Reaktorblöcke. Also das ist jetzt nicht so, dass wir weltweit einen Boom an Kernenergie sehen. Ganz im Gegenteil, das läuft auf sehr kleiner Flamme weiter und aus den Kostengründen wird da wenig passieren. Und dann stellt sich natürlich die Folgefrage, was ist der nächste Schritt? Kernfusion. Also das ist doch die Energiequelle. Wir nutzen Kernfusion schon auf der Erde, weil die Sonne als Stern natürlich ein Kernfusionsreaktor ist. Sehr groß und ermöglicht das Leben hier auf der Erde. Und wir nutzen die Energie aus dieser stellaren Kernfusion für Biomasse, Sonnenlicht nutzen wir. Es ist warm auf der Erde. Wir nutzen das für die Photovoltaik, dass wir die Solarenergie umwandeln in elektrische Energie. Und die Sonne treibt natürlich auch die Energieströme auf der Erde an, Wasser, Regen, der entsteht, Wind, also Bewegung der Atmosphäre, dass wir die Windenergie nutzen. Also das ist eigentlich alles eine Folge des Kernfusionsreaktors. Sonne, 150 Millionen Kilometer weg, eigentlich ein guter Abstand, passt eigentlich wunderbar. Aber jetzt wollen wir den nochmal vielleicht hier auf der Erde nutzen. Wo stehen wir da und wie kommen wir dahin? Denn da sind wir noch sehr, sehr früh in der Forschung. Also es wird noch dauern, kommen wir gleich zu. Wir müssen erstmal ein bisschen sortieren, brauchen wieder ein kleines bisschen Physik. Kennen wir schon hier in der Reihe. Fangen wir vorne an. Also, was wollen wir machen? Wir wollen Atomkerne verschmelzen, weil bei dem Verschmelzungsprozess der Kerne, und dabei geht es um den Wasserstoff, darum, die zu verschmelzen, weil bei der Verschmelzung dieser Kerne, des Wasserstoffs zu Helium, große Energiemengen frei werden, die wir dann nutzen können, um in einem Kraftwerk Wassereis zu machen. Das ist mal das Prinzip. Damit man sich mal so vorstellen kann, denn die Welt der Atome ist so komplett anders, vielleicht zu dem, was wir so im Alltäglichen haben. Das kann man sich nicht vorstellen. Das geht über den gesunden Menschenverstand völlig hinaus, weil sich diese kleinsten Teilchen, diese Elementarteilchen, Protonen, Elektronen etc., komplett anders verhalten. Das ist physikalisch alles sehr, sehr gut verstanden. Sowohl theoretisch als auch experimentell. Auch da gibt es natürlich immer noch was zu tun. Aber das hat nichts mehr mit unserem gesunden Menschenverstand zu tun. Das ist eine komplett andere Welt. Also fangen wir mal an. Das Wasserstoffatom besteht aus einem Proton. Das ist der Kern, ein positiv geladenes Teilchen. Und drumherum saust ein Elektron. Negativ geladen. Das ist der einfachste Aufbau. Und so ist ja das Periodensystem der Elemente aufgebaut. Die Anzahl der Protonen gibt uns dann das Element. 2 Protonen im Kern ist dann das Helium, 3 Lithium und so geht es dann immer weiter. Das Proton, ungefähr 2000 Mal schwerer als das Elektron, ist halt positiv geladen. Und dann gibt es als drittes Teilchen im Kern dann noch ein sogenanntes Neutron. Das ist neutral, ähnlich schwer wie ein Proton. Nein, das Elektron halt flitzt außenrum. Das sind jetzt keine Bahnen, wie man das jetzt irgendwie so von Planetenbewegung um die Sonne kennt. Das war so die allererste Vorstellung von Niels Bohr, als er das Atommodell entwickelt hat. Anfang des 20. Jahrhunderts. Das funktioniert ganz gut im Grundverständnis, aber das wird dann auch sehr schnell funktioniert, dann diese Vorstellung auch nicht mehr. Aber ich denke, so für den ersten Einblick, Elektron flitzt um das Proton herum, Wasserstoff ein Proton, ein Elektron. So, und was wir jetzt wollen ist, wir wollen jetzt diesen Wasserstoff, diese Protonen zusammenführen, Helium machen, denn dabei wird Energie frei. Jetzt muss man so ein bisschen auch die Größenordnung vorstellen. Was heißt das denn jetzt eigentlich? Und da nehmen wir mal ein alltägliches Beispiel, Fußballstadion. Also, wenn wir uns vorstellen, das Proton, der Kern des Wasserstoffatoms, liegt im Mittelpunkt des Anstoßkreises auf der Mittellinie eines Fußballstadions, dann liegt da ein Reiskorn. Also das Reiskorn ist jetzt quasi unser Proton, damit es halt von den räumlichen Dimensionen einigermaßen passt. Das heißt, wir legen jetzt in die Mitte vom Anstoßpunkt im Fußballstadion dieses Reiskorn. Und das Elektron flitzt außenrum und zwar auf den äußersten Tribünenrängen des Fußballstadions. Da ist das Elektron unterwegs. So, das heißt, das Atom ist quasi leer. Da ist ein Mini-Mini-Mini-Kern, der relativ schwer ist mit 2000-facher Masse im Vergleich zum Elektron. Und drumherum auf den Sitzen flitzt das Elektron rum. Das ist die Dimension. Und jetzt müssen wir zwei dieser Reiskörner oder zwei Fußballstadien so zusammenstupsen, dass sie die Reiskörner treffen. Das ist das, was in der Sonne passiert. Und dabei entsteht dann Schritt für Schritt Helium. Jetzt ist halt das Problem und die Frage, die sich natürlich direkt gibt, das Helium besteht aus, oder der Kern des Heliums besteht aus zwei Protonen und zwei Neutronen, also vier Teilchen im Atomkern. Zwei Protonen, zwei Neutronen. Da sagt man sofort, ja Moment, wir haben doch zweimal eine positive Ladung und man hat ja gelernt, Erinnerung an die Schule, positive Ladungen stoßen sich doch ab. Wie kann es denn sein, dass jetzt diese beiden Protonen, gemeinsam mit den beiden Neutronen, die ja keine Ladung haben, die müssen sich doch abstoßen. Da muss es doch irgendeine Kraft geben, die das zusammenhält. Und genau diese Kraft wollen wir nutzen. Das ist nämlich die sogenannte starke Kernkraft oder starke Wechselwirkung, nennen wir das. Die ist wahnsinnig stark im Vergleich zu den abstoßenden Kräften der Ladung. Da wirkt auch keine Gravitation. Die Gravitation ist eine ganz schwache Kraft. Sortieren wir gleich mal. Also es muss eine Kraft geben, die wahnsinnig stark ist, eine kurze Reichweite hat, die in der Lage ist, diese Protonen festzuhalten. Und das ist die Idee. Sehr große Kraft. Und Energie ist ja Kraft mal Weg. Wenn ich also gegen eine Kraft arbeite, eines Weges, dann leiste ich halt Arbeit oder Energie. Das ist das Gleiche aus physikalischer Sicht. Na, das wollen wir jetzt schaffen. Also wir müssen jetzt in der Lage sein, zwei Protonen, zwei positive Ladungen zusammenzubringen, so nah, dass die abstoßende Kraft durch die gleiche Ladung aufgehoben wird durch eine starke Wechselwirkung, durch eine starke Kraft. So, auch da sortieren wir nochmal. Was haben wir an Kräften? Es gibt vier Kräfte in der Physik. Wir haben einmal die elektromagnetische Kraft. Also das ist eine Kraft. Wir können die elektrischen Felder, magnetische Felder, das ist eins. Das kann man nicht trennen. Das hat Maxwell als erster dann mal sauber dargestellt, Ende des 19. Jahrhunderts. Die Reichweite dieser elektromagnetischen Kraft ist quasi unendlich. Sie wird natürlich mit dem Abstand immer schwächer, aber sie ist quasi unendlich. Hat eine relative Stärke, da kommen wir gleich mal drauf zu, von einem Hundertstel. Also wenn wir sagen, die starke Wechselwirkung, die Kraft, die wir nutzen wollen, für die Kernfusion ist Stärke 1, dann ist die elektromagnetische Kraft 100 mal schwächer. Da sehen wir schon, also die ist schon, hat schon ordentlich Bums, die elektromagnetische Kraft. Unendliche Reichweite, aber das ist der Vorteil, wir können sie abschirmen. Wenn wir eine andere Ladung oder Metallkasten drum machen, kennen wir diesen sogenannten Faradayschen Käfig. Warum passiert einem Auto nichts, wenn der Blitz einschlägt? Weil der Blitz über die Metallteile des Autos abgelenkt wird, im Inneren passiert nichts. Zweite Kraft, ganz wichtige Kraft im Universum, wir denken direkt wieder groß, Gravitation. Die ist wahnsinnig schwach. Also, Wir hatten gerade gesagt, also die starke Wechselwirkung, diese Kernkraft, die wir für die Kernfusion nutzen wollen, hat eine Stärke von 1. Wenn wir mal ein bisschen die Zahlen sortieren, elektromagnetische Kraft 100-fach weniger, also 10 hoch minus 2. Die Gravitation hat eine relative Stärke von 10 hoch minus 41. Da ist nichts. Ne? Also 41 Nullen und dann kommt eine 1. Aber eine unendliche Reichweite und Gravitation können wir nicht abschirmen. Es gibt nichts, was verhindert, dass Gravitation wirkt. So, und jetzt ist es halt so, und das kommen wir gleich zu, in der Sonne wirkt halt die Gravitationskraft, die führt dazu, dass die Kerne sich anziehen. Dann haben wir gesagt, die starke Wechselwirkung, die brauchen wir für diese Kernfusion. Die hat Stärke 1, haben wir gerade schon gesagt, und eine Reichweite von 10 hoch minus 15 Metern. Das ist ein Femtometer. 10 hoch minus 15. Das ist so der Durchmesser auch von einem Proton. Also das ist ganz, ganz kurze Reichweite. Sobald man aus dem Kern rauskommt, bleiben wir im Bild mit dem Fußballstadion, also diese Kraft wirkt wirklich, wir waren beim Reiskorn im Mittelpunkt des Mittelkreises. Das heißt, diese Kraft wirkt tatsächlich nur, ich sag mal, daumennagelweit, wenn wir in dieser Größen, in diesem Größenbild mal bleiben. Eine wahnsinnig kurze Reichweite. So, und dann gibt es noch als vierte Kraft, die brauchen wir jetzt heute nicht diskutieren, auch wenn sie für die Kernfusion grundsätzlich auch wichtig ist, die sogenannte schwache Wechselwirkung. Die ist in der Lage, dass sich Protonen und Neutronen umwandeln können. Die halten quasi, oder diese schwache Wechselwirkung hält das Innere eines Protons zusammen, weil das Proton auch noch kein Elementarteilchen ist. Das besteht auch nochmal aus drei anderen Teilchen, die sogenannten Quarks, und die werden im Proton festgehalten. Aber Protonen können sich in Neutronen umwandeln. Anderes Thema, andere Physik, spannend. Reichweite 10 hoch minus 17, also noch viel kürzer. Das heißt, also innerhalb des Reiskorns ist das ein Hundertstel von dem Reiskorn. Das ist die Reichweite der schwachen Wechselwirkung. Kann man sich, wie gesagt, alles nicht vorstellen. Es geht nur um die Größenordnung. So, und für uns wichtig jetzt die Frage, wie schaffen wir es, dass wir gegen diese abstoßende elektromagnetische Kraft, es schaffen, dass die Protonen sich nähern, dann zusammenploppen und dabei dann die schwache Wechselwirkung aktiviert wird, diese Kraft, die wir haben. Und wenn wir halt gegen eine Kraft arbeiten, dann muss Arbeit geleistet werden und wir können die Arbeit oder die Energie dann nutzen. Das ist die Idee. Wir haben sehr kurze Wege, aber eine sehr, sehr große Kraft bei dieser Energie, die dann da frei wird, wenn sich diese Protonen vereinigen zu Helium. Was halt wieder passiert ist, wir erzeugen jetzt nicht nur die Protonen, weil nicht vier Protonen im Kern sind beim Helium, sondern zwei Protonen wandeln sich noch um in Neutronen. Das passiert dann bei der Kernfusion. Die Kernspaltung haben wir ganz am Anfang ganz kurz diskutiert, vielleicht nochmal. Da haben wir ja schwere Kerne, Uran, die beschießen wir mit Neutronen. Dadurch wird der Kern instabil und zerfällt in leichtere Bausteine und dabei wird Energie frei. Also diese Bindungsenergie in Kernen, die wächst an. Das heißt, wenn wir also leichte Kerne zusammenfügen, dann wird immer Energie frei. Helium, dann kommt Kohlenstoff, Sauerstoff etc. bis zu Eisen. Das heißt also, Sterne sind in der Lage, durch diese Kernfusionsprozesse alle schweren Elemente zu erzeugen bis zum Eisen. Das ist also quasi dieser Brutprozess in Kernen von Sternen. Und die Sonne ist ja nun mal ein Stern. Das ist ein natürlich ablaufender Prozess, weil bei dieser Vereinigung der Kerne, dieser leichten Kerne, Energie freigesetzt wird. Das ist immer so, die Natur macht immer die Prozesse, bei der Energie frei wird. Die laufen von selber ab. Da ist die Natur relativ gemütlich, ähnlich wie wir Menschen. So, auf der anderen Seite halt die Frage, wo kommen dann die schweren Elemente her? Also wo kommt das Uran her? Das sind dann Elemente, die entstehen bei Explosionen von Sternen, wenn also dann die Kerne von den Sternen halt instabil werden, der Kern in sich zusammenbricht, dann explodiert in einer Supernova-Explosion. Dabei werden dann durch diese immensen Kräfte, die dabei frei werden bei dieser Explosion, das heißt, wir fügen Energie hinzu und dabei entstehen dann schwere Kerne, unter anderem halt das Uran oder Plutonium, was man sich da so überlegen kann. Das heißt, alles jenseits des Eisens entsteht dabei. Die Energie wird in diesen schweren Kernen gespeichert. Das können wir uns zunutze machen, indem wir die schweren Kerne nehmen, aufspalten in leichtere Kerne. Dabei wird wieder Bindungsenergie frei. Können wir kommerziell in Kernkraftwerken unkontrolliert Atombombe. Das sind die Grundkonzepte. So, jetzt wollen wir diesen Prozess in Sternen nachbauen auf der Erde und industriell in einem Kraftwerk nutzen. Was müssen wir dafür tun? Also wir haben den Wasserstoff. Da nehmen wir zwei Wasserstoffatome, fügen die Protonen zusammen. Dabei entsteht Deuterium. Das Deuterium ist ein Element mit, also auch also Wasserstoffisotop. Wir haben also ein Proton und ein Neutron. Das heißt also, wir nehmen die zwei Protonen, die fügen wir zusammen, nehmen halt viel Energie. Oder viel Energie ist falsch, sondern die müssen halt sehr nah zusammenkommen. Dann gibt es einen Umwandlungsprozess und dann haben wir halt Deuterium. Und was wir dann machen, ist, wir brauchen zwei von diesen Deuterium-Atomen, also Deuterium, Proton, Neutron, noch ein Deuterium. Wenn wir die beiden zusammenfügen, dann entsteht ein Heliumkern, weil wir zwei Protonen, zwei Neutronen haben. Das gibt dann Helium. Das ist so das Grundprinzip. Jetzt stellt sich die Frage, wie schafft das denn eigentlich einen Stern? Da muss es ja irgendeine treibende Kraft geben, die in der Lage ist, die Protonen so nahe zusammenzubringen, dass die zusammenploppen können. Da haben wir dann die Gravitation. Wir haben gerade gesagt, die ist wahnsinnig schwach. Aber wenn wir die Masse in einem Kern im Stern konzentrieren, der fällt ja in sich zusammen bei der Entstehung, was ist eine Wasserstoffwolke. Und durch leichte Fluktuation wächst diese Wolke immer mehr zusammen. Es wird immer dichter. Die Sonne hat eine Masse, also ungefähr 330.000 Erdmassen und einen Radius von 700.000 Kilometern. Die Erde 6.700 Kilometer Radius, die Sonne 700.000 Kilometer Radius und 330.000 Erdmassen. Das ist ein wahnsinnig dichter Kern. Und dann außenrum haben wir halt dann noch das Plasma. Das ist halt das, was wir so am Leuchten sehen. Aber dieser Fusionsprozess passiert im Inneren der Sonne, im Inneren des Sterns, im Kern. So, und das fällt halt alles in sich zusammen. Ne? So funktioniert Gravitation. Alles zieht sich auf einen Punkt in der Mitte, im Zentrum zusammen. Dabei entsteht ein Druck von 250 Millionen Bar. Also 250 Millionen Mal unser atmosphärischer Druck. Der herrscht im Inneren der Sonne. Wenn wir hohen Druck haben, entstehen automatisch hohe Temperaturen. Wir sind bei 15 Millionen Grad Celsius. Und Temperatur hat ja was mit der Bewegungsenergie von Teilchen zu tun. Das heißt, in diesem wahnsinnig dichten Kern der Sonne, in diesem Wasserstoffkern, flitzen die Protonen, also da haben wir auch kein Wasserstoff mehr, sondern wir kriegen dann ein sogenanntes Plasma. Plasma ist also kein Gas, ne? In dem Gas haben wir halt Atome, die um sich umeinander rumschwirren. In einem Plasma, das ist dann so heiß oder hat nur einen energetischen Zustand, dass sich die Elektronen, die um die Atomkerne rumflitzen, abspalten, abtrennen von den Atomkernen. Das heißt, also wir haben eine große Suppe mit Atomkernen und Elektronen, die einfach wild rumflitzen, die haben mit ihren Atomkernen nichts zu tun. Normalerweise sind die ja immer zusammen. So funktionieren Moleküle. Das haben wir in einem Plasma nicht. Das nutzen wir heute. Also ein Blitz ist ein Plasma. Wenn wir so diese Entladung haben. Bei einem Gewitter entsteht ein Plasma. Das ist auch das, was dann leuchtet. Das heißt, die Luft wird so stark erhitzt durch diesen Blitz, durch diese Entladung, dass die Elektronen von den Luftmolekülen, Sauerstoff, Stickstoff etc. getrennt werden. Dann haben wir ein sogenanntes Plasma. Ist jetzt physikalisch nichts Besonderes und schon ganz spannend, aber ist jetzt nichts, wo man sagt, oh Gott, also Plasma. Hohe Temperaturen, hohe Geschwindigkeiten. So, und jetzt, was passiert? Das brauchen wir aber im Inneren der Sonne, im Inneren des Sterns, irgendeine Kraft, die dafür sorgt, dass jetzt der ganze Kern nicht in sich zusammenfällt. Denn die Gravitation wird ja immer stärker, alles wird ganz viel Masse und die Gravitation entsteht ja nur durch Masse. Alles andere wirkt ja nicht auf die Gravitation oder verursacht nicht die Gravitation. Die Quelle der Gravitationskraft ist Masse. So, jetzt haben wir ganz viele Protonen in unserem Plasma, in dem Zentrum, in der Mitte unseres Kerns der Sonne. oder unseres Sterns. Und das wird alles immer weiter in sich zusammenfallen. Wir brauchen aber eine Kraft, die das nach außen drückt, damit wir so ein Gleichgewicht bekommen. Und das ist jetzt die Energie, die freigesetzt wird bei der Kernfusion. Das heißt, da haben wir quasi eine Kraft, die nach außen drückt. Und dann kriegen wir ein sogenanntes Kräftegleichgewicht. Auch das kennt man jetzt wieder aus der Schule. Wir haben also die Gravitationskraft, die nach innen zeigt und nach innen wirkt. Und nach außen drückt jetzt die Energie, die freigesetzt wird bei der Kernfusion, indem einfach diese Protonen aus dem Wasserstoffplasma, will ich es jetzt mal nennen, sich vereinigen, verbinden, erst zu Deuterium, teilweise auch noch zu Tritium. Das ist dann ein Proton, zwei Neutronen, also dann ist das Tritium als Variante. Naja, und dann entsteht halt Helium. Jetzt kann man sagen, ja gut, aber das ist ja, wie häufig passiert das denn? Auch da wird diese Welt, man kann die sich nicht vorstellen. Tatsächlich ist es statistisch so, wenn wir uns mal rechnen, okay, wir haben sehr viele Protonen natürlich im Kern, aber man sagt, wir picken uns mal zwei Protonen raus und gucken, wie lange braucht es denn, bis ein Proton ein anderes Proton trifft, um sich zu fusionieren. Das dauert oder passiert nur alle 10 Milliarden Jahre. Das heißt, wenn wir zwei Protonen im Kern der Sonne hätten, dann dauert es, müssen wir 10 Milliarden Jahre warten, bis die sich dann endlich mal vereinigen. So, kann man sich nicht vorstellen, denkt man, hä, jetzt zwei Protonen brauchen 10 Milliarden Jahre, wieso haben wir denn trotzdem dann so einen leuchtenden Himmelskörper da am Horizont? Ja, wir haben einfach wahnsinnig viele Protonen im Kern und ein Proton schafft das halt nur alle 10 Milliarden Jahre, aber wenn wir ganz viele Protonen haben, dann passiert das halt regelmäßig die ganze Zeit. Deswegen produziert die Sonne oder produzieren Sterne Energie, die wir auf der Erde nutzen können. So, also das heißt, wir haben sehr viele Protonen, wir haben eine hohe Wahrscheinlichkeit für die Fusion. Und trotz dieser elektromagnetischen Abstoßung, die die Protonen jetzt genommen haben, weil sie positiv geladen sind, greift dann plötzlich, wenn die sich zufälligerweise mal ganz nahe kommen, ne, kriegen beide einen Schubs und fliegen voll aufeinander zu, dann wirkt plötzlich unsere starke Wechselwirkung, die ploppen zusammen, es entsteht Deuterium und wir haben die Kernfusion. Und dabei wird Energie frei, die dann irgendwann auch nach außen dringt und dann bis zur Erde gelangt. So funktioniert das in Sternen. Das wollen wir jetzt auch nachbauen auf der Erde. Also das Prinzip an sich ist auch schon lange Jahre verstanden. Es gibt auch schon Ideen, wie man das jetzt umsetzen kann. Aber wie bauen wir das jetzt auf der Erde nach? Denn wir können auf der Erde dieses Gravitationskonzept nicht nutzen. Das funktioniert nicht. Also wir können keinen Kern schaffen, der so dicht und kompakt ist, dass dann Fusionsprozess startet. Keine Chance. Also wir brauchen einen anderen Weg. Das Grundprinzip ist, wir brauchen ein Plasma mit Wasserstoffkernen, mit Protonen, der sehr heiß ist, also im Bereich von Millionen Grad Celsius, um diesen Fusionsprozess zu starten. Denn das ist ja die Idee, wir müssen halt die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass sich zwei Protonen treffen. So, jetzt ist die Frage, wie sperren wir denn etwas ein, ein Plasma ein, was 15 Millionen Grad heiß ist? Also das können wir ja nicht mit irgendwie Keramik oder sonst was, also das sind Temperaturen, da gibt es keine Materialien, die das aushalten. Was hilft uns da? Elektromagnetische Felder. Denn das Plasma ist ja geladen. Wir haben ja geladene Teilchen. Und wenn wir die Teilchen einsperren wollen, wie machen wir das mit magnetischen Feldern? Das ist, ne, mit einer Spule können wir das machen. Wo oder wie entstehen magnetische Felder? Bei Strömen. Also wenn wir elektrischen Strom haben, der durch ein Kabel fließt, dann entsteht drumherum immer ein Magnetfeld. Das ist dann die elektromagnetische Kräfte, die dabei entstehen, oder das Prinzip des Elektromagnetismus, aufgeschrieben Ende des 19. Jahrhunderts dann mal von Maxwell mit seinen drei Maxwell-Gleichungen. Also elektrische Felder, magnetische Felder, die sind immer verbunden, die sind nie einzeln, die gehören immer zusammen und bedingen sich. So, und das ist die Idee. Das heißt, also wir müssen ein Plasma erzeugen, das wir dann einsperren durch elektromagnetische Felder. Dann können wir durch Ströme, die wir dann da durchschicken, dieses Plasma aufheizen auf 10 Millionen Grad Celsius. Es ist eingesperrt, natürlich eingehaust dann in einem Objekt, in unserem Fusionsreaktor. Jetzt ist nur das Problem, diese elektromagnetischen Felder, damit dieses Plasma stabil bleibt und dieser Fusionsprozess starten kann, die müssen absolut perfekt sein. Die dürfen keine Fehler haben, keine Unsauberkeiten, also keine Dellen. Also es muss wirklich ein perfektes elektromagnetisches Feld sein und es muss stabil sein. Es darf sich halt über die Zeit nicht verändern. Wie können wir das jetzt machen? Also wir können dieses Plasma einsperren in einem sogenannten Ring. Also ich will jetzt hier gar nicht auf die Details eingehen. Ich glaube, das kann man dann besser auch optisch sich angucken, wie dann solche, wie man solche Plasmen einsperren kann. Aber die Idee ist, durch eine Anordnung von Spulen dann einen sogenannten, also ein Plasma in einem Ring einzufangen, der sogenannte Tokamak. Hat man vielleicht schon mal gehört, den Begriff. Also wir nutzen Spulen, ordnen die sehr geschickt an, dass wir dann ein Plasma bekommen, was wir in einem Ring einsperren. Das geht dann technisch einigermaßen. Sind wir noch, also auch das ist alles noch Forschung. Da sind wir noch nicht auf, dass es einfach so funktioniert. Und sind dann in der Lage, dieses Plasma, es ist ein sehr heißes Plasma, einzusperren in einem Ring, um dort dann einen Fusionsprozess zu initiieren. Das Problem bei diesem Tokamak ist, also bei diesem Ringkonzept, dass wir, ja, es ist halt alles technisch sehr aufwendig. Es gibt Ideen, wie man dann diese, also klar, wir wissen, wie man die Spulen anordnen müssen, damit wir halt dieses Plasma in diesem Ring einsperren, also dieses toroidale Feld erzeugen, in dem dann dieses Plasma ist. Wir brauchen wahnsinnig viel Energie, die wir von außen zuführen, damit wir halt durch den Strom, der durch die Spulen fließt, dann diese elektrischen Felder erzeugen, die dann unser Fusionsplasma festhalten oder einsperren. So, und das wollen wir jetzt erforschen. Und zwar gibt es dazu den Forschungsfusionsreaktor ITER, der jetzt schon seit einigen Jahren im Bau ist, also International Thermonuclear Experimental Reactor. Da sind wir jetzt schon seit 2007 dabei, das Ding zu bauen. In Südfrankreich, ganz viele Länder sind dabei, die EU, China, Indien, Japan, Korea, Russland ist dabei, die USA. Und beteiligen sich alle an diesen immensen Kosten natürlich, aber auch an der Forschung, um diesen Fusionsreaktor, diesen Forschungsreaktor zu bauen. Es ist halt wahnsinnig aufwendig, so eine Maschine zu bauen. Geplant ist derzeit, und diese Zeitpläne können wir nicht halten, dass diese Maschine, dieser Forschungsreaktor im Jahre 2035 fertig wird. Also, wir denken mal wieder an unsere ganzen Klimaschutzanforderungen und auch den Zeitplan, den wir haben. Also die Kiste kommt schon zu spät und das ist ja ein Forschungsreaktor. Das heißt, also, an dem wollen wir dann erforschen, wie die Technik funktioniert. Das ist alles noch Grundlagenforschung, da sind wir noch nicht dabei. In der Fachjargon spricht man vom sogenannten Technology Readiness Level, TRL. Und man sagt immer, also dieser Technology Readiness Level von 9, das ist der höchste, dann ist man auf Industrieniveau, dann kann man, hat man die kommerzielle Nutzung. Wir sind halt ganz, ganz früh immer noch bei diesem Konzept. Also da sind wir noch meilenweit und Jahre, Jahrzehnte davon entfernt, eine industrielle Anwendung der Fusion zu haben auf Großkraftwerksniveau. Das wird noch lange dauern. Aber so funktioniert halt Forschung. Ist natürlich auch entsprechend teuer, wird also zig Milliarden Euro werden da investiert. Auch das Ding wird natürlich immer teurer, weil es einfach so eine wahnsinnig komplizierte Maschine ist, wenn wir diese Kernfusion nachbauen wollen. Wir haben in Deutschland tatsächlich auch einen eigenen Fusionsforschungsreaktor in Greifswald. Wendelstein 7X heißt der. Also das ist ein etwas anderes Konzept, ein sogenannter Stellarator. Da sind die Magnetfelder für dieses Plasma anders aufgebaut, das ist dann verdrillt. Hat ein paar Vorteile im Dauerbetrieb, der funktioniert ganz gut. Das kann dieser ITER mit diesem Tokamak-Prinzip so nicht. Da will ich jetzt aber gar nicht auf die technischen Details eingehen, sondern wir wollen ja den Blick heute erstmal auf die Grundlagen legen. Das funktioniert, also auch das, wie gesagt, ein Forschungsreaktor vom Max-Planck-Institut für Plasmaphysik betrieben. Auch da wollen wir verstehen, wie das funktioniert. Aber das ist Forschung. Da sind wir noch lange entfernt davon, dass das mal ein System wird, was industrielle Anwendung hat, bei dem wir dann irgendwann mal starten können, das industriell zu nutzen. Also da sind auch wieder verschiedene Länder beteiligt. Die Amerikaner haben natürlich auch noch eigene Forschungsprojekte. Forschung ist wahnsinnig teuer. Ne? Auch da dann kommt natürlich direkt die Frage, muss man das Geld denn ausgeben? Für Forschung kann man das denn nicht sinnvoller ausgeben? Da sage ich jetzt als Wissenschaftler, ja, was gibt es denn Besseres, als Geld für zivile Forschungsprojekte einzusetzen, statt für anderen Killefit? Aber dann kann man das Geld doch in die Forschung investieren, damit wir uns dann weiterentwickeln. Denn Forschung ist immer teuer und sie wird natürlich auch teurer. Aber es ist ganz wichtig, wir müssen Geld investieren in die Forschung, damit wir es irgendwann zur Industriereife bringen können. So ist es bei allen Produkten, ob das jetzt das Auto, der Computer, Mikrochip, Smartphone, KI, was auch immer ist. Wir fangen an mit der Grundlagenforschung, entwickeln es dann weiter, immer mehr in die Anwendung bringend, in den Transfer. Und irgendwann sagt die Industrie, alles klar, jetzt können wir es in die Umsetzung bringen. Aber die Industriereife, das wird noch mehrere Jahrzehnte, ob das jetzt 30 sind oder 40 Jahre, Jahrzehnte sind, bis wir also Kernfusion haben als industriereife Technologie. Da streiten sich die Geister. Es ist halt ein wahnsinnig komplexes System, weil einfach es gibt wahnsinnig viele so Rückkopplungseffekte, die dann einfach dieses Plasma, den Aufbau des Plasmas mit den Magnetfeldern stören. Das heißt, da ist noch Forschung notwendig. Wir müssen einfach verstehen, was passiert unter bestimmten Bedingungen. Was sind die Parameter, die wir beachten müssen? Was ist der richtige Parameterraum? Das ist harte physikalische und ingenieurstechnische Grundlagenforschung. Und die braucht einfach ihre Zeit, bis wir sie dann umsetzen können. Also von daher, in Bezug auf die Klimakrise kommt die Kernfusion zu spät. Wir müssen da weiter forschen, das ist ganz wichtig. Und wir werden auch in Zukunft irgendwann Kernfusionsreaktoren haben. Aber nicht unsere Generation, sondern vielleicht geht es dann los mit der nächsten Generation der Menschen, die das dann nutzen können. Ob wir dann in 50, 60 oder in 100 Jahren, da werden wir Fusionsreaktoren haben. Ja, ob wir die dann in unser Energiesystem, wie wir die dann integrieren, keine Ahnung. Wir werden dann bis dahin natürlich ein Energiesystem haben, was erstmal mit Photovoltaik und Wind arbeitet. Und dann müssen die Fusionsreaktorkraftwerke, die ja erstmal wieder große zentralistische oder zentrale Kraftwerke sind, wie die Kernkraftwerke, die müssen wir wieder integrieren. Auch die haben wieder andere Anforderungen an den Betrieb als ein Photovoltaiksystem oder als Windenergie. Ja, aber wir werden langfristig werden wir auf diese Energiequelle setzen als Menschheit, weil die Kernfusion als Energiequelle auf der Erde eine Energiequelle ist, die in geologischen Zeiträumen ausreicht, um Energie zu erzeugen. Denn wir brauchen ja eigentlich nur Wasserstoff. Wo kriegen wir den her? Aus Wasser. Also, was brauchen wir sogar? Wir brauchen eigentlich nur Deuterium. Also dieses Wasserstoffisotop mit einem Proton, einem Neutron, das müssen wir nicht erzeugen. Das gibt es schon auf der Erde, nämlich in Wasser. Also in einem Liter Wasser ist so viel Deuterium drin, was wir dann für Fusionsprozesse nutzen können. Dann, wenn wir diesen Energievergleich machen, also ein Liter Wasser stecken wir dann in einen zukünftigen Fusionsreaktor mal rein, in, sagen wir mal jetzt 100 Jahren, holen da das Deuterium raus, was einfach in dem Wasser mit vorhanden ist, Proton-Neutron-Kombination. Und da steckt dann in einem Liter Wasser die gleiche Energiemenge drin wie heute in einem Barrel Öl. So, an Wasser haben wir genug. Das heißt, wir nehmen das Meerwasser, holen da das Deuterium raus, was da halt immer mit rumschwimmt, zwischen den Wassermolekülen, was da sonst noch alles in so einem Liter Wasser unterwegs ist. Und dieses Deuterium nehmen wir, fusionieren das in unserem Fusionsreaktor, erzeugen damit Energie und damit sind all unsere Energieprobleme gelöst. Und ob wir dann in 200 Jahren jeder einen kleinen Fusionsreaktor in seinem, ich weiß nicht, Flugtaxi hat, man denke da an Zurück in die Zukunft, das ist ja auch ein Fusionsreaktor, der da von Doc Emmett Brown gebaut wurde. Keine Ahnung, wie wir uns dann fortbewegen in 200 Jahren. Wer hat vor 200 Jahren überlegt, dass wir heute fliegen und Auto fahren und Zug fahren können? Das war auch noch nicht alles klar. Also von daher, vielleicht hat den dann jeder in seinem Kommunikator, whatever wir dann haben werden. Aber da wird die Reise hingehen. Wir sind jetzt aktuell in einem Transformationsprozess weg von den fossilen Quellen, Öl, Kohle, Gas. Im Moment auf dem Weg in die Erneuerbaren, weil das die Energiequellen sind, die wir brauchen, um die Klimakrise in den Griff zu kriegen. Und die sind Treibhausgas emissionsfrei. Das ist das Kernfusionskraftwerk auch. Also in dieser Argumentation Klimaschutz, ja, Kernfusion, aber wir haben sie halt noch nicht. Und wir haben sie noch nicht im Griff. Und das wird auch noch ein bisschen dauern. Also erstmal Wind, Wasserkraft, Photovoltaik, Bioenergie. So, und dann in einer fernen Zukunft, nachdem die Klimakrise schon voll zugeschlagen hat, also wenn wir sagen, oh komm, lass das mit dem PV und Wind mal, wir machen mal, überspringen diese Technologie und warten auf die Kernfusion, dann haben wir halt 3-4 Grad Celsius mehr oder höhere Temperatur in der Atmosphäre auf der Erde, voll in der Klimakrise drin. Das hat ganz andere, krass negative Auswirkungen auf das Ökosystem Erde. Da sind dann die Fusionskraftwerke auch erstmal egal. Aber in einer fernen, blühenden Zukunft, wie auch immer man das sehen möchte, ob das in 100 Jahren ist, 150, 200 Jahren, da wird es dann die Kernfusion geben, da gehe ich fest von aus. Und dann wird die Menschheit sagen, ach guck mal, was die damals Anfang des 21. Jahrhunderts, was die da für einen Blödsinn gemacht haben mit den Kohlekraftwerken und mit der Gasdiskussion. Und deswegen haben die Klimakrise verursacht, die mussten wir jetzt lösen und die Energie zur Lösung der Klimakrise in 200 Jahren kam aus den Fusionskraftwerken und dann fliegen wir mit Raumschiffen zum Mars und weiß der Henker wo noch alles hin? Keine Ahnung, Science Fiction. Was heißt das jetzt? Also nochmal der Blick zurück in die heutige Zeit, in das Thema der Kernfusion. Wir sind auf einem guten Weg. Es ist halt ein wahnsinnig komplizierter physikalischer Prozess, den in den Griff zu kriegen. Da sind viele tausend Menschen beschäftigt, waren beschäftigt, werden auch noch beschäftigt sein, um diesen Prozess zu kontrollieren und nutzbar zu machen. Diese Forschung muss weitergehen, das ist ganz wichtig. Das Geld sollten, müssen wir investieren, weil es halt die Energieprobleme der Menschheit dann lösen wird. Und das wird ein spannender Prozess werden. Für die Klimakrise kommt es aber viel zu spät. Für unsere Generation und die nachfolgenden Generationen brauchen wir eine andere Lösung. Die haben wir mit Photovoltaik und Wind für eine klimaneutrale Energieproduktion. Bei der Kernfusion muss man bedenken, auch da entsteht leicht strahlender radioaktiver Abfall. Ganz sauber ist die Technologie auch nicht. Das vielleicht noch als letzter Punkt oder letzter Aspekt. Aber das ist an sich eine Technologie, auf die wir hinarbeiten sollten als Menschheit. Und wer weiß, was wir bis dahin noch alles können. Gut, also ich glaube, da haben wir jetzt wirklich alles beleuchtet, was die Kernfusion angeht. Viel Physik gemacht, ein paar Ideen bekommen zur Größenordnung, was das für eine verrückte Welt ist in der Welt der Atome und Atomkerne. Aber diese Kräfte, die dort wirken, wollen wir uns zivil nutzbar machen. Und dann gucken wir mal, wie wir da hinkommen, wie der Weg zu beschreiten ist. Denn ITER heißt ja im Lateinischen der Weg. Der Weg ist das Ziel. Ein philosophisches Ende dieser Sendung. In der nächsten Folge von Klima und Kohle, der Compost Talk, spreche ich mit Christian Kamnott darüber, was der Verkauf der Wärmepumpen-Sektion von Viessmann eigentlich bedeutet, was der freie Markt eigentlich ja, für eine Bedeutung hat, ob das jetzt eine gute oder schlechte Entwicklung ist, wie man das mal einordnen kann, wie man auch solche Transaktionen, das ist ja schon eine größere Finanztransaktion, wie man die bewerten kann. Ich denke, dass Christian ein ganz guter Gesprächspartner und Kenner der Branche. Das will ich dann nächste Woche mit ihm mal gemeinsam diskutieren. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.